Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. So dieser alte kirchliche Gruß am Ostersonntag. Und in gewissen Kirchen gibt es auch ein Osterlachen. Und dann wird ein Witz erzählt, aber das mache ich heute Morgen nicht. Aber lachen und strahlen können wir trotzdem, weil Christus auferstanden ist. Schön seid ihr da an diesem Ostermorgen, eine Stunde früher als sonst. Aber er ist auferstanden und er lebt und das wollen wir heute Morgen feiern. Wir beten. Jesus Christus, Frauen am ersten Ostermorgen suchten dich im Grab, um dich zu salben. Doch das Grab war leer. Du warst nicht bei den Toten zu finden. Du hast den Tod hinter dir gelassen und dich dem Leben zugewandt. Darum können wir dich finden, mitten im Leben. Auch dieser Ostergottesdienst gehört zum Leben. Lass uns dich finden, heute. Und schenke uns Gedanken und Gefühle der Hoffnung, mitten im Leben, das sich uns zeigt mit seinen traurigen und schönen Seiten. Amen. Der Osterbericht nach dem Evangelisten Lukas. Am Sonntagmorgen dann, in aller Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie sich beschafft hatten, und gingen zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grabeingang weggerollt war. Sie gingen hinein, doch der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nicht mehr da. Während sie noch da standen, ratlos, traten plötzlich zwei Männer in strahlend hellem Gewand zu ihnen. Die Frauen fürchteten sich und wagten sie nicht anzusehen. Sie blickten zu Boden. Die beiden sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Erinnert euch an das, was er euch schon in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den Menschen, den Sündern ausgeliefert und ans Kreuz genagelt werden und am dritten Tag vom Tod auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an seine Worte. Und sie verließen das Grab und gingen zu den 11 und den übrigen, die bei ihnen waren, und berichteten ihnen alles. Es waren Maria aus Magdala und Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus, sowie die anderen Frauen, die mit ihnen am Grab gewesen waren. Als die Frauen den Aposteln sagten, was sie erlebt hatten, hielten die es für leeres Gerede und wollten ihnen nicht glauben. Nur Petrus stand auf und lief zum Grab. Er schaute hinein und sah dort nichts als die Leinenbinden liegen. Darauf ging er wieder zurück und fragte sich verwundert, was da wohl geschehen war. Es gab Jahre, da kam ich aus meiner Traurigkeit nach Karfreitag kaum heraus. Zu stark gingen mir die Schilderungen in den Evangelien von Folter, Ungerechtigkeit, schmerzvolles Leiden und Tod nach. Dass ein Mensch so leiden und ungerechtfertigt früh sterben muss wie Jesus, das rührt an meinen Gefühlen. Und lässt mich daran denken, wie viele Menschen auch heute noch gefoltert und hingerichtet werden. Und für mich gehören diese Erfahrungen zu den schlimmsten, die Menschen machen können. Und ich verstehe bis heute nicht wirklich, wie Menschen einander solches antun. Und es geht ja nicht nur um Einzelschicksale. Fast immer sind Familien mit davon betroffen, wenn Vater, Mutter, Sohn oder Tochter in die Mühlen von ungerechter Justiz geraten. Diese leiden dann mit. Sie spüren in sich Wut und Ohnmacht und diese zerreißen sie innerlich. Da werden Hoffnungen begraben. Zarte Lebensknospen, die sich mutig und zuversichtlich gebildet hatten, verwelken. Ein geliebter Mensch ist tot. Ein Mensch, der in anderen positive Lebensträume und ermutigende Perspektiven geweckt hatte, ist tot. Und er kommt nicht wieder zurück. So ergeht es wohl auch den Frauen, die am frühen Sonntagmorgen sich auf dem Weg zum Grab von Jesus machen. Diese Frauen sind unglaublich traurig, weil ein ermutigendes Kapitel ihres Lebens ist jetzt abgeschlossen. Dieser Jesus, der tat ihnen gut. Er respektierte sie als Menschen. Er ließ sie ihre Würde als Frau wieder spüren. Und sie konnten sich als geliebte und wertgeschätzte erwachsene Töchter Gottes sehen und annehmen. Endlich in einer Gesellschaft, in der sie ja zweitklassig waren. Aber all das, was aufgekeimt ist an Hoffnung, ist vorbei. Jesus wurde gefoltert und hingerichtet und er liegt im Grab. Zerronnen, alle Hoffnung. Doch die Frauen wollen ihm noch eine letzte Ehre erweisen, wenigstens noch diesen einen Liebesdienst. Und so machen sie sich auf den Weg zum Grab. Es ist früher Morgen, sie gehen alle miteinander. So können sie einander trösten und stützen. Niemand muss allein gehen. Und dann kommen sie in die Nähe des Felsengrabes und bleiben erschrocken stehen. Denn sie sehen etwas, das sie überhaupt nicht einordnen können, dass diese Kugel, dieser große Stein vor der Grabhöhle weggerollt worden ist. Ich weiß es ja nicht, wie es ihnen gegangen ist, aber ich schätze mal, sie gehen dann weiter mit Zagen und mit Zittern in das Grab hinein, denn sie wollen Jesus mit ihren feinen Salben, Ölen salben. Doch dann ein weiterer Schreck, das Grab ist leer, der Leichnam ist weg. Was soll das? Wer tut so etwas? Wer stiehlt dem Toten seine Ruhe? Ratlos und blockiert stehen sie im Grab. Aber der Schrecken ist ja noch nicht zu Ende. Plötzlich treten da zwei Männer mit hellen, grellen Gewändern zu ihnen. Und ihre Augen müssen sich wahrscheinlich in der Höhle erst einmal an das Licht gewöhnen. Es ist unheimlich und sie spüren Angst. Was die da durchmachen an diesem Ostermorgen, ist unglaublich. Zuerst diese tiefe Trauer und dann ein Schrecken nach dem anderen. Und sie wissen nicht, was mit ihnen passiert, was das soll, woraus das hinausläuft. Und dann hören sie die Worte der beiden Männer. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Wahrscheinlich dringen diese Worte gar nicht so richtig in sie hinein. Da ist Trauer, da ist Erschrecken und dann, Jesus soll leben? Wie unwirklich. Und doch, es wäre so gut für sie als Frauen, aber auch für alle, die ihn kennen. Er lebt. Ein Wechselbad der Gefühle. Doch dann beginnen sie einander zu erzählen. Denn die beiden Männer sagten ja noch etwas anderes. Nämlich, erinnert euch an das, was Jesus euch schon in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den Menschen ausgeliefert und ans Kreuz genagelt werden und am dritten Tag vom Tod auferstehen. Ja, sie erinnern sich. Es kommen ihnen Worte von Jesus in den Sinn. Sie erinnern sich auch, wie er Menschen geheilt hat, wie er Menschen innerlich und äußerlich aufgerichtet hat, wie sein Lebensstil die liebevolle Nähe Gottes bei den Menschen widerspiegelte. Und sie erinnern sich an gemeinsame Erlebnisse, an gemeinsame Essen, an gemeinsame Wanderungen. So vieles kommt ihnen auf einmal wieder in den Sinn. Ja, genau, wir erinnern uns. Und durch das gegenseitige Erzählen kommen sie einander näher und auch dieser neuen Botschaft näher. Und sie ahnen zutiefst, all das kann nicht vergebens gewesen sein, wenn Gott mit diesem Jesus war. Und dann beginnt wieder so langsam eine Blüte der Hoffnung in ihnen zu wachsen. Und die Frauen verlieren so langsam ihren Schrecken, ihre Angst und Vertrauen zur Botschaft der beiden Männer im Grab macht sich in ihnen breit. Ja, Jesus hatte es selbst gesagt, damals in Galiläa. Und diese Erinnerungen lassen ihr Herz höher schlagen, doch sie bleiben nicht einfach Erinnerungen, sondern sie beleben ihre ganze Existenz jetzt. Und dann kommt wohl Freude in ihnen auf. Freude auf Jesus, auf seine Kraft, auf neue Begegnungen mit ihm. Die führenden Leute ihrer Religion haben ihr Ziel eben nicht erreicht. Sie wollten ihn loswerden, diesen vermeintlichen Unruhestifter. Aber Gott lässt sich nicht loswerden. Seine Lebenskraft macht lebendig, was tot ist. Menschen haben nie das letzte Wort, auch wenn sie unaufhörlich und oft irre reden. Aber das geht vorbei. Gott hört diesen Menschen gar nicht mehr zu, denn sie reden wie Tote. Sie reden von einer Welt der Macht, der Gewalt, die im Augen, im Angesicht der Auferstehung schon längst Vergangenheit geworden ist. Sie ist gestorben, diese Welt. Im Kreuz von Golgotha und eine neue Welt tut sich auf mit der Auferweckung von Jesus. Das ist eine Welt der Achtsamkeit, eine Welt der Friedfertigkeit, eine Welt, in der die Würde der Menschen geachtet wird, eine Welt, in der das Ja Gottes zu seiner Welt nie mehr überhört wird. Jesus lebt. Und so mit neuer Hoffnung beflügelt, verlassen die Frauen dann das Grab und gehen zu den 11 Jüngern und den anderen, die bei ihnen sind, und erzählen ihnen, was sie erlebt haben. Sie erzählen, wie es hell in ihnen geworden ist. Und sie können es erzählen, weil die Hoffnung in ihnen Blüten treibt. Und wie schön ist es, dass da ein paar Namen genannt werden. Maria aus Magdala, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus. Leider wissen von den anderen Frauen ihren Namen nicht. Aber wenigstens drei Namen wissen wir, wer damals am Grab war. Ja, und jetzt stellt euch das mal vor. Sie kommen so voller Freude, voller innerer Hoffnung zu den Jüngern, erzählen ganz begeistert, was sie erlebt haben. Und dann hat es der 11 Jünger und noch ein paar andere, die sowieso ein schwarzer Block da einfach stehen und, hä? Sie glauben ihnen nicht. Was soll das? Was erzählen die schon da? Leeres Gerede. Ja, der Verstand hat schon seine großen Fragezeichen im Blick auf die Auferweckung von Jesus. Wie soll das zugehen? Und ich kenne diese Zeiten auch, in denen meine Fragen größer sind als das, was die Evangelien berichten. Ich kenne Zeiten, in denen meine Zweifel größer sind als das, was ich schon an Erfahrungen mit Jesus gemacht habe. Und wenn ich die momentane Weltsituation analysiere und sonstige Erfahrungen im Leben anschauen, die einer neuen Lebenskraft widersprechen, dann frage ich mich schon, Wo ist denn diese Kraft der Auferstehung erfahrbar? Oder vielleicht müsste ich eigentlich anders fragen, warum versteckt sie sich? Doch ich will und kann an Ostern nicht den Glauben gegen den Verstand ausspielen. Denn der Verstand ist auch ein Geschenk Gottes an uns, wie der Glaube. Doch manchmal stehen diese beiden im Widerstreit. Aber so wie der Glaube seine Vor- und Nachteile hat, besitzt dieser auch der Verstand. Denn wer den Verstand zum Maß aller Dinge macht, der weiß nicht, wie begrenzt der Verstand ist. Und wer den Glauben zum Maß aller Dinge macht, weiß nicht, wie hilfreich der Verstand für den Glauben ist, damit Glauben nicht unsinnig und unvernünftig wird. Und ich bin überzeugt, dass wir diese Spannung aushalten müssen und vor allem sie nicht unterdrücken sollten. Wer seine Fragen zu Ostern hat, der soll Raum bekommen, sie zu stellen. Und wem es ohne Fragen möglich ist, an die Auferstehung zu glauben, soll Raum bekommen, dies zu tun. Und im gemeinsamen Gespräch können dann beide Seiten sich dem annähern, was am Ostermorgen geschehen ist. Wie es die Frauen ja auch taten. Sie erzählten, sie erinnerten sich an Jesus und an das, was sie mit ihm erlebt hatten. Und das weckte diesen neuen Glauben in ihnen. Und die Jünger, die ja das alles nicht miterlebt haben, die haben sich nur verwundert. Die wussten damit nichts anzufangen. Ihr Unverständnis und ihre Fragen waren viel zu groß. Doch ich denke nicht, dass wir sie verurteilen dürfen. Weil ich denke, auch die Jünger müssen diesen Prozess durchmachen, den die Frauen schon hinter sich haben. Und das geschieht dann ja auch. Wir hören ja dann später, dass auch die Jünger zum Glauben an Jesus Christus kommen. Aber es ist halt schon so, manchmal ringen wir uns auch zum Glauben durch die vielen Fragen, die wir haben, oder auch mit den Fragen, die wir haben. Aber ich denke, wir spüren, dass da eine Kraft in uns lebt, die sich nicht leugnen lässt. Und wir ahnen darin die Kraft Gottes, die stärker ist als alles, was den Tod bringen will. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Sucht ihn nicht im Grab. Sucht ihn im Leben, denn dort ist er zu finden. Und Spuren von ihm gibt es genug. Dort, wo du neue Lebenskraft und Hoffnung spürst, dort, wo du Jesus in deinem Herzen begegnest und dort, wo du Blüten des Lebens bei anderen Menschen oder bei dir oder in der Schöpfung siehst. Suche Jesus Christus nicht bei den Toten. Suche ihn im Leben, denn er lebt. Wir beten. Gott, der du das Leben liebst und neue Hoffnung schenkst, wir freuen uns, Ostern zu feiern. Wir freuen uns, heute den Fokus auf deine göttliche Lebenskraft und deinen göttlichen Lebenswillen zu richten. Sonst beherrschen uns ja vor allem das Leid und die Kriege, die uns Angst machen. Ostern, Gott, lässt uns hineinschauen auf eine andere Wirklichkeit, die zurzeit ein Schattendasein zu führen scheint. Doch du hast das Leben nicht im Grab vermodern lassen. Du hast Jesus Christus auferweckt zu neuem Leben und damit den Menschenherzen neue Hoffnung geweckt. Hilf uns, im Alltag diese Perspektive immer wieder in den Blick zu nehmen. Hilf uns, auf dich zu schauen, wenn sich alles in uns und um uns nur noch wie tot anfühlt. Deine Lebenskraft ist stärker als der Tod. Mit dieser Zuversicht wollen wir die nächsten Schritte tun. Begleite uns dabei. Und erhöre uns, wenn wir nun gemeinsam zu dir beten, so wie die ganze Christenheit auf der Welt heute auch betet. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Frauen gingen gemeinsam ans Grab. Sie erlebten gemeinsam den Ruf, die Aussage der beiden Männer im Grab. Und sie erinnerten sich gemeinsam an das, was sie mit Jesus erlebt hatten. Ich denke, das ist so ein Hinweis, dass wir auch als Gemeinde uns gegenseitig immer wieder erinnern und ermutigen und helfen. Weißt du noch, hast du es auch schon so erlebt und weißt du noch, was in den biblischen Schriften steht? Aber auch das andere, ich habe Fragen. Lass uns doch gemeinsam unterwegs sein mit dem Schönen, mit dem Schwierigen und auch mit unseren Fragen. Sie haben Platz auch an Ostern. Das ist die Chance einer Gemeinschaft, nicht alleine unterwegs sein zu müssen, im Glauben und in den Fragen. In diesem Sinne, lass uns das doch mitnehmen, gemeinsam weiterhin unterwegs zu sein und uns gegenseitig zu stützen, auch im Glauben und in der Hoffnung. Und weil dieser Gott der Hoffnung lebt, darf ich in seinem Namen euch jetzt noch seinen Segen zusprechen. Gott segne euch und er behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Und er wende sein Angesicht euch zu. Und er gebe euch und der ganzen Welt Frieden. Amen.